Auch wir im Geladen-Podcast müssen in dieser Woche über die Firma Saku berichten. Die hat nämlich eine neue Lithium-Metallzelle mit 354 Wattstunden pro Kilogramm vorgestellt, bei der es, Achtung, keine klassischen Ableiter aus Kupfer und Aluminium mehr gibt. Also kein Kupfer an der Anode und kein Aluminium an der Kathode. Und das Ganze nennen sie dann eine metalllose Zelle. Und dazu haben sie extra ein Cell-Stacking-Verfahren entwickelt, bei dem die Zellen schichtweise nur noch übereinander liegen. Und sei das Ganze noch nicht verrückt genug, da sagt Saku, sie haben alle Elektroden mit einer speziellen Trockenbeschichtung entwickelt. Aber kann das wirklich alles so stimmen, wie die Firma sagt? Wir haben hier zwei Wissenschaftler im Podcast, die diese Innovation von Saku mal genauer bewerten. Und damit herzlich willkommen zurück bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wir haben in den letzten Tagen super viele E-Mails bekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Gerne widmen wir uns dem Thema von Sakus Batterieinnovation. Kleiner Tipp, als Video lohnt sich dieser Podcast besonders. Insofern, wenn Sie uns jetzt als Audio-only hören, switchen Sie doch kurz rüber auf Spotify oder YouTube.
Ja, am 3.7.24, da lief ein Video auf dem Kanal Munro Live. Das ist ein YouTube-Kanal von einem US-Ingenieur namens Sandy Munro. Und er war zu Besuch bei dem Startup, bei der Firma Saku und hat dort ja diese Weltneuheit angepriesen. Und ich meine mich zu erinnern, dass er das mit den Worten gemacht hat, die Eiszeit ist vorbei. So, danach gab es riesige Diskussionen in der Batteriebranche und in den sozialen Medien. Und ja, wir schauen uns das heute mal an und ordnen das ein.
Und wir begrüßen heute dazu erneut hier im Podcast Professor Maximilian Fichtner. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, Herr Fichtner, wir sind sehr, sehr gespannt auf Ihre Ausführungen und Einschätzungen zu dieser Batterieneuheit von Saku. Erstmal vielleicht erste Frage, kennen Sie denn Saku als Zellhersteller überhaupt? Also uns war das zum Beispiel jetzt gar nicht bekannt.
Nee, kannte ich bisher auch nicht, aber das ist auch kein Wunder. Ich meine, die Firmen, die schießen wie die Pilze aus dem Boden in USA, auch in China. Es ist halt so ein Konsolidierungsprozess. Einige werden überleben, das sind dann die Stärksten. Und die anderen werden leider wieder untergehen.
Wie schätzen Sie denn diese Weltneuheit ein, über die jetzt alle reden? Ist das aus Expertensicht tatsächlich so grandios, wie alle sagen?
Naja, ich habe mich ja schon mehrmals so geäußert, dass ich immer vorsichtig bin, bevor man sowas nicht mal von unabhängiger Seite getestet hat. Also was ich wirklich spannend finde, ist, dass es da eine Firma gibt, die ganz offensichtlich ein neues Fertigungsverfahren entwickelt hat, eine Trockenbeschichtung. Das ist so der große Megatrend in der Fertigungstechnologie, dass man weg möchte von diesen Nassbeschichtungen, wo man dann die Elektroden erstmal sehr, sehr langwierig trocknen muss und das Lösungsmittel muss man dann wieder sammeln und wieder aufbereiten und sowas. Das ist teuer und das ist einer der Gründe, weshalb die Batterie noch einen relativ großen CO2-Fußabdruck hat, weil es braucht einfach eine Menge Energie. Wenn ich dagegen sowas, wie so eine Art Knetmasse herstelle und die dann auf eine Folie draufdrücke, dann muss ich das nicht mehr trocknen hinterher. Und die hier machen es offenbar nochmal anders, tun sehr geheimnisvoll, haben also irgendwie so einen Kopf, aus dem dann irgendwie Material rauskommt, was sie dann auf eine Unterlage aufbringen. Das scheint wie so eine Art Düsenkopf zu sein. Sie tun dann auch sehr geheimnisvoll, dass sie ein proprietäres Verfahren haben, mit dem sie die Materialien, die sie dann auch von anderen Material- oder Zellherstellern bekommen, dann aufbereiten müssen, damit es in diesem Verfahren dann funktioniert. Am Ende des Tages wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn es sich hier um einfaches Kugelmalen handelt. Weil das Material, was man kriegt, das ist einfach zu grobkörnig. Und die machen das möglicherweise klein, damit sie es in ihren feinen Düsen irgendwie aufbringen können. Das wäre jetzt meine grobe Vermutung, sage ich mal.
Okay, ich höre jetzt daraus, da gibt es ja verschiedene Innovationen, die angekündigt haben, was uns auch sehr überrascht hat. Aber dass bei Ihnen jetzt sozusagen das vielversprechendste dieses Produktionsverfahren ist. Dann kommen wir mal zu der Zelle an sich, weil das hat uns auch sehr, sehr überrascht. Da geht es einmal darum, dass es eine Zelle ist ohne Ableiterfolie und dann wiederum wird da eine Lithium-Metall-Zelle präsentiert, die ohne Metall auskommen soll. Wie funktioniert das denn und hat Sie das überrascht?
Naja, dann gehen wir mal einfach einen Schritt zurück und müssen uns überlegen, wie eine Batterie funktioniert, beziehungsweise was es an Voraussetzungen geben muss, damit die Batterie überhaupt funktionieren kann. Eine Batterie funktioniert so, dass irgendwo in so einer Elektrodenschicht, dass da aktive Speichermaterialien sind, bei denen muss einerseits das Lithium-Ion in dem Fall ankommen und eingelagert werden können. Aber gleichzeitig muss diese Ladung kompensiert werden, und das ist ja gerade der Trick bei der Batterie, durch ein Elektron, also durch eine negative Ladung, die praktisch ortsnah auch eingelagert wird. Das heißt, ich brauche zwei Wege, um zu den Speichermaterialien hinzukommen. Einen für die Elektronen, also für den elektrischen Strom, und einen für die Ionen. So, der elektrische Strom in der klassischen Batterie, und das ist natürlich absolut richtig, wird über dünne Metallfolien eingespeist. Also Kupfer im Minuspol und Aluminium im Pluspol. Die haben eine sehr, sehr gute Leitfähigkeit und es ist in den letzten Jahren gelungen, auch den sogenannten Innenwiderstand dieser gesamten Anordnung, Elektrode, Beschichtung und die Ableiterfolie gering zu halten. Dabei hat man erreicht, dass sich die Batterie beim Beladen und beim Entladen nicht mehr so stark aufheizt. Ja. Jetzt sagen die hier, wir haben die Kracher-Innovation, wir haben ein Verfahren, bei dem wir eine leitfähige Kunststofffolie einsetzen, praktisch um diesen Elektronenpart in die Elektrode reinzubringen. Ja. Das kann man machen, ja, das finde ich eigentlich eine sehr interessante Idee, bloß so eine Kunststofffolie hat es aus meiner Sicht natürlich eine viel geringere Leitfähigkeit wie eine Kupferfolie zum Beispiel. Das heißt, der Innenwiderstand ist viel höher. Also ich frage mich, ob man da wirklich schnell laden kann, ohne dass das Ding abkokelt. Ja. Weil wenn ich eine Anordnung habe, bei der ich einen höheren Innenwiderstand habe, dann muss ich das ja irgendwie gehandelt kriegen. Ja, da entsteht Wärme ganz automatisch. Und also vielleicht haben sie da noch irgendeinen Trick, das weiß ja keiner, die sagen das ja nicht. Vielleicht ist auch durch diese spezielle Stapelung irgendwie möglich, das halbwegs in den Griff zu bekommen. Aber ich bin da immer vorsichtig, wenn dann so eine Firma hergeht und hat so irgendwie den Anspruch, jetzt das Batterieproblem gelöst zu haben. Ja, das impliziert immer so ein bisschen, als ob die anderen Leute keine Ahnung hätten. Ja, und es gibt ja schon auch Gründe, weshalb man bisher die Flüssigbeschichtung gemacht hat. Ja, einfach weil die Haftfähigkeit innerhalb dieser Schicht da gut war. Wenn die jetzt hergehen und machen eine Trockenbeschichtung, indem sie irgendwelche Pülverchen aufdüsen, kann man das machen, ja, aber ich würde gern mal sehen, dass die Dinger unabhängig getestet eine ausreichend große Fertigungssicherheit haben und vor allem würde ich gerne sehen, dass die Daten, die haben ja kaum was veröffentlicht, dass die Daten, die sie veröffentlicht haben, auch mit großen Zellen erreicht wurden, nicht nur mit einer kleinen Fitzelzelle, ja. Also das sind alles so Fragen, die sind aus meiner Sicht noch offen. Ich finde es trotzdem hochspannend und sehr gut, dass die ein weiteres Verfahren mit einbringen, um diese Trockenprozesse voranzubringen.
Aber was sagen Sie dazu jetzt zu einer Lithium-Metall-Zelle ohne Metall? Wie passt das zusammen?
Naja, eine Lithium-Metall-Zelle ohne Metall ist es ja am Ende nicht. Wir haben ja immer Lithium, was zwischen den beiden Polen hin und her wandert. Kein Metall meinen die natürlich, dass kein Metall auf den Ableiterfolien da ist. Ja. Trotzdem ist es natürlich so, dass das Lithium im entladenen Zustand ist in der Kathode, im Pluspol, und beim Beladen wandert es dann durch die Zelle und scheidet sich im Minuspol ab. Ja, dann habe ich Lithium-Metall. Ja, und das ist ja auch das Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist die andere spannende Sache, weil ein großer Teil der Forschung kümmert sich ja auch darum, wie kann man denn Lithium auf einer Oberfläche so abscheiden, dass es irgendwie glatt ist, dass es keine Dendriten gibt und so weiter. Das heißt, sie müssen ja irgendwas mit dieser Folie machen, irgendeine Art von Vorbehandlung, damit sich das Lithium da auch abscheiden möchte. Ja, und das ist mit Sicherheit eine weitere Innovation, wenn Ihnen das gelungen ist.
Jetzt haben Sie heute nicht so viel Zeit. Letzte Frage für diesen Podcast. Herr Fichtner, wie viel macht das denn eigentlich aus? Also Kupfer, Aluminium, wenn man das jetzt mal einspart, wie viel Gewicht und wie viel Kosten entspricht das eigentlich an der Gesamtzelle so traditionell?
Habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Aber natürlich ist es so, dass man, ich würde mal sagen, Kosten, ich würde mal sagen, im unteren zweistelligen Bereich mit Sicherheit erwarten kann. Ja, also vielleicht 10-20%. Aluminium ist nicht so teuer, Kupfer ist teurer. Am teuersten materialseitig ist eigentlich die Kathode. Nach wie vor, die hat, glaube ich, 60%, und dann kann man den Rest irgendwie runterbrechen. Also ich würde mal sagen, unterer zweistelliger Prozentbereich.
Herr Fichtner, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung mal wieder zu dieser Batterieinnovation. Jetzt machen wir gleich weiter, liebes Publikum, mit Dr. Joachim Sann. Und der geht noch auf ein paar andere Aspekte dieser Innovation ein. So, und jetzt im zweiten Teil des Videos begrüßen wir dazu Dr. Joachim Sann. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Ja, Sie sind schon zum zweiten Mal hier. Ich stelle Sie trotzdem noch mal ganz kurz vor für die neuen Hörer. Sie sind leitender, forschender Wissenschaftler am Physikalisch-Chemischen Institut der Universität Gießen und Sie sind Mitglied des Exzellenzclusters POLIS. Wir haben das jetzt für uns mal in vier Teilbereiche so eingeteilt, über die wir jetzt heute mit Ihnen sprechen wollen. Da geht es einmal, wie Sie schon sagten, um die Trockenbeschichtung der Anode und Kathode, dann um 3D-Druck der Elektroden und um Festkörperbatterien, wahrscheinlich in Klammern Lithium-Metallzellen und ein neues Cell-Stacking-System, was da benutzt wird. Wir haben zu den ersten drei Themen hier schon öfter auch im Podcast gesprochen. Liebes Publikum, da können Sie gerne nochmal sich die Folgen raussuchen. Gerade Trockenbeschichtung und Festkörperbatterien haben wir sehr, sehr spannende Folgen, wo das auch nochmal alles aufgeschlüsselt und erklärt wird. Ja, Herr Sann, was, wenn Sie sich jetzt mal diese vier Teilbereiche sich anschauen, was davon ist denn wirklich vielversprechend, würden Sie sagen?
Also sehr spannend ist bei SAKU, dass das ein Unternehmen ist, was eigentlich nicht ein innovatives Batteriezellkonzept hat und jetzt versucht, das zu produzieren, sondern dass sie eigentlich eine sehr innovative Produktionstechnik haben und beschlossen haben, dass Batteriezellen ihre erste vielversprechendste Anwendung für diese Produktionstechnik sind. Hat auch zur Folge, dass bei deren Batteriekonzepten quasi manche Fragen, die sich bei anderen Konzepten sofort stellen, quasi vorab schon mit beantwortet werden, weil sie eben aus der Produktionstechnik kommen. Und Sie haben eben so schön gesagt, also wir wollen über Trockenbeschichtung von Anoden und Kathoden sprechen und über den 3D-Druck der Elektroden. Und de facto ist das bei SAKU ja das Gleiche. Also sie machen ja diese Trockenbeschichtung der Elektroden eben durch 3D-Druck. Und das ist gleichzeitig wahrscheinlich das Spannendste an ihrem Ansatz und auch das Undurchsichtigste. Das ist aber die Basis von allem. Und aus diesem 3D-Druck-Trockenbeschichtungsverfahren, da können sie dann eben sehr viele verschiedene Dinge machen, aber insbesondere eben auch Festkörperbatterien, einfach weil das für die Methode dann naheliegend ist, wenn man sowieso trocken arbeitet. Und haben eben auch diese Möglichkeiten des neuen Cell-Stackings. Alles ausgehend eigentlich von diesem Produktionsverfahren, diesem neuartigen.
Trotzdem nochmal die Frage, weil das sind jetzt alles Teilbereiche, die jetzt scheinbar alle zusammen irgendwie umgesetzt haben. Und das sind trotzdem Bereiche, die die großen Ziele in der Batterieforschung und Entwicklung sind. Da gibt es unzählige Startups und Unternehmen, die sich nur um Festkörper kümmern. Da gibt es wie viele, die Trockenbeschichtung versuchen hinzubekommen. Und jetzt sagt so ein Unternehmen, wir haben das eigentlich alles irgendwie hinbekommen. Kann das wirklich sein oder ist das vielleicht doch eher alles ein Marketing-Ding?
Also wenn man sich anguckt, die Genese von SAKU scheint mir zu sein, dass sie ursprünglich an Festelektrolytmembranen gearbeitet haben mit ihrem Trockenbeschichtungsverfahren. Wenn man das zurückverfolgt, das Früheste, was ich gefunden habe, ist 2019 die ersten Kooperationen, wo sie mit einem Materialhersteller zusammenarbeiten und aus dessen oxidischen Festelektrolyten so eine Membran machen wollen. Und diese Membran, wenn man die hat, das ist der erste Schritt oder vielleicht der entscheidende Schritt hin zu einer Lithium-Metall-Batterie, weil man da diese Membran hat. Auf Kathodenseite kann man mit einer ganz klassischen flüssig-elektrolyt-basierten Kathode arbeiten. Das hat Saku auch getan. Das sieht man in den Videos. Die haben eine ganz traditionelle, klassische Wet-Beschichtungsanlage mit Lösungsmittel. Damit erstellen die Kathoden und sie scheinen diese klassische Kathode mit einer Festelektrolytmembran zu kombinieren, um dann eine Lithium-Metall-Zelle damit zu bauen. Das ist ein ähnlicher Ansatz, wie ihn zum Beispiel auch QuantumScape verfolgt. Also das scheint ein sehr ähnliches Konzept zu sein und diese Idee haben andere. Es ist de facto eine Technik, das wird im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel auch als Aerosol Deposition Method eingesetzt, wo man versucht, quasi mit einem quasi Pulverbeschichtungsverfahren solche Membranen herzustellen. Das ist relativ energiesparsam, gerade wenn man mit Keramiken arbeitet. Und das ist so eigentlich der erste Schritt scheinbar. Sie haben diese Membran gemacht und mit dieser Membran dann eine Lithium-Metall-Zelle gebaut. Und daran scheinen sie auch schon länger zu arbeiten.
Wenn wir jetzt an Festkörperfertigung denken, dann schwebt da immer so im Hintergrund, das ist, also zumindest das ein Problem immer noch ist, dass das doch ziemlich teuer erscheint. Wie ist das jetzt hier? Also das wirkt ja dann ein bisschen anders, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein extrem spannender Punkt an dieser Technologie, dass sie zwar klassische Zellen günstiger produzieren können, der Technologie ist aber egal zu sein scheint, ob ich eine klassische Zelle aufbaue oder eine Feststoffzelle aufbaue. Und damit hätte ich eine Produktionstechnologie, mit der ich Feststoffbatterien günstiger produzieren kann oder im Zweifelsfalle dann zu den gleichen Kosten produzieren kann, wie aktuelle klassische Lithium-Ionen-Batterien. Also, so wie Sie sagen, ja sogar günstiger. Und insbesondere auch das keramische Processing daran. Also gerade wenn ich mit Keramiken arbeite, die erfordern sonst häufig noch Hochtemperaturschritte, energieintensive Schritte. Und das scheint alles nicht in der Produktion drin zu sein. Und dann wäre es extrem spannend, weil es dann da ein großes Problem löst und plötzlich ist man da preislich in der Herstellung kompetitiv.
Dann gehen wir auf diese Zelle nachher nochmal im Detail ein. Steigen wir jetzt mal mit der Trockenbeschichtung erstmal ein von Saku. Da hat ja Daniel schon gerade gesagt, da versucht ja VW und Tesla eigentlich schon seit Jahren da irgendwie reinzukommen, allerdings in die Skalierung, was jetzt Saku wahrscheinlich in einem kleinen Maßstab realisiert hat. Ist das realistisch, dass die das können?
Der grundlegende Ansatz scheint mir sehr anders zu sein. Also ich kenne die exakten Verfahren von Tesla und Volkswagen nicht, wie die das versuchen, aber zumindest das, was ich weiß, scheinen das eher solche trockenen Binder zu sein, also wie solche kleinen Klebestreifen oder sowas in der Art, mit der man aber immer noch relativ klassisch eine Batterieelektrode prozessiert, nur eben ohne die Lösungsmittel, indem man die ganzen Stoffe alle trocken verklebt und verpresst. So wie Saku das darstellt, bauen sie die komplette Elektrode entweder auf dem Stromableiter oder sogar komplett ohne Stromableiter auf irgendeinem entfernbaren Substrat auf durch ein sequenzielles Trockenbeschichtungsverfahren. Also wirklich, sie fangen einfach mit einer leeren Platte an und bauen dann ihre Elektrode auf. Und so wie sie das schildern, klingt das so, als ob sie wirklich mehrere Materialien auch parallel trockenbeschichten können. Wenn das so ist, dann beschichten die tatsächlich parallel mit mehreren wahrscheinlich Druckköpfen in ihrer Sprache, sie bezeichnen das ja alles als Drucken, diese verschiedenen Materialien gleichzeitig und bauen diese komplette 3D-Elektrode dann auf.
Grundsätzlich, was würden Sie denn sagen, wenn Saku das hier geschafft hätte, was hieße das für Sie?
Die wirklich spannende Möglichkeit, die sich bieten würde, wäre, dass man solche dreidimensionalen Strukturen nicht nur mit einem Trockenbeschichtungsverfahren reproduzieren kann, das ist das, was Sie momentan bewerben, kommt mit eurer Technologie und wir machen das als Trockenschichtungsverfahren und das kann das Gleiche, sondern dass man auf einmal Kontrolle über diese dreidimensionale Struktur bekommen könnte, weil man sie eben kontrolliert aufbaut. Und das ermöglicht andere Strukturen, die man bisher, also über die man auch diskutiert hat, zum Beispiel, man hat viel über solche Gradientenstrukturen gesprochen, dass man zum Beispiel die Konzentration von einem Leitadditiv oder Partikelgrößenverteilung, dass man die variiert, während man durch so eine Elektrode durchgeht. Und das ist alles extrem schwierig oder gar nicht zu kontrollieren, wenn man einfach nur so eine nasse Schicht irgendwo draufbringt. Man hat das dann teilweise mit zwei- oder Dreifachbeschichtungen probiert, aber das geht alles nicht so richtig gut. Plötzlich würde man diese Möglichkeiten haben. Und man weiß nicht, ob sie das wirklich können. Es klingt so. Es wäre extrem spannend. Also mir würden viele Ideen einfallen, was man mit dieser Technologie probieren könnte und sich mal anschauen könnte.
Jetzt ist einer der Riesenvorteile der Trockenbeschichtung ja, dass man sehr viel Energie beim Prozess dann spart, also viel mehr als wenn man das ganz klassisch macht, diese Zellen herzustellen. Hat Saku da irgendwelche Angaben gemacht? Wie viel Energie beziehungsweise dann auch CO2 würden Sie denn da sparen in Ihrem Prozess?
Sie sprechen davon, dass der Produktionsprozess selbst bis zu 55% CO2 gegenüber klassischer Nassbeschichtung einspart und auf Fab-Level 40% CO2 eingespart werden.
Liebes Publikum, an der Stelle müssen wir nochmal sagen, für uns ist das deshalb so interessant, dieses Thema, weil ganz viele Experten darüber gerade reden und eben einige dieser Innovationen, dieser Teilinnovationen definitiv vielversprechend sind. Wenn man jetzt aber genauer hinguckt, und das machen wir heute mit Herrn Dr. Sann, dann wird es ein bisschen nebulös und da ist wahrscheinlich ziemlich viel Marketing-Sprech und vielleicht sogar Unwahrheiten dabei, die wir versuchen, heute hier rauszufinden. Deswegen machen wir mal weiter mit dieser Festkörperbatterie oder Festkörperzelle vielmehr, die dort präsentiert wird. Da werden ja auch schon echte Daten sozusagen im Video publiziert. Sie sagen, es ist eine metallfreie Zelle. Da irritiert uns natürlich als erstes, dass ja in einer Lithium-Metallzelle natürlich auch Metall drin ist. Wie können Sie sich das erklären?
Ich musste da auch mir das Video zwei- oder dreimal anschauen. Ich gehe davon aus, dass sie meinen, dass man die Stromableiter weglässt. Also, dass diese Zelle, die sie bauen, die ist ohne den Aluminium und ohne den Kupferstromableiter. Sie machen nämlich auch diesen Punkt, dass in einem normalen, klassischen Fertigungsverfahren man in jedem Fall den Stromableiter nimmt und auf dem Stromableiter baut man dann die Elektrode auf. Und sie bauen die Elektrode ohne Stromableiter auf. Das, was sie dann zeigen, scheint aber eine Zelle zu sein, die erstmal nur aus Elektroden aufgebaut ist. Also man fängt irgendwie mit der Kathode an, dann kommt ein Separator drauf, dann kommt eine Anode drauf. Das ist die Zelle ohne Aluminium- und Kupferfolie, die dann in einen leitfähigen Polymerpack eingepackt wird, der scheinbar nur Elektronen leitet. Und sie haben ja auch ein Beispiel gezeigt, wo sie dann zwei solche Plastiktüten nehmen, aufeinanderlegen und dann quasi durch diese beiden Tüten durch die doppelte Zellspannung messen. Also das wäre dann quasi der erste Schritt in so einem Bipolar-Stack, wo man mehrere Zellen aufeinander baut. Das ist dann auch der Punkt, den sie dann machen, dass man diese Zellen eben nicht mehr als einzelne Zellen mit quasi hohen Strömen und niedriger Spannung betreibt, sondern dass man viele von diesen kleinen Zellen aufeinander stapelt und am Ende so einen Stack hat, der dann einen relativ niedrigen Strom nur liefert bei einer sehr hohen Spannung.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde gerne nochmal bei dieser ableiterfreien Zelle bleiben, weil das ist für uns ganz kurios. Das müssen Sie uns, glaube ich, nochmal erklären. Wie funktioniert denn sowas? Oder hat jemand zuvor schon mal sowas präsentiert? Vollkommen ableiterfreie Zellen.
Man findet so ein bisschen Hinweise, dass sie anscheinend so ein Material haben. Dem geben sie auch irgendeinen Namen, der nicht sehr aussagekräftig ist. Auf dieses Material können sie anscheinend ihren 3D-Druck aufbauen. Und dann ist der 3D-Druck freischwebend. So kann man sich das vorstellen. Und dann starten sie eben nicht auf einer Kupferfolie, sondern auf ihrem Referenz-Substratmaterial, bauen das auf und dann ist eben die erste Oberfläche der Batterie ist eben nicht Kupferfolie oder Aluminiumfolie, sondern direkt NCM-Kathode. Und auf der anderen Seite dann entweder direkt die freie Elektrolyt-Oberfläche, aber das haben sie noch nicht gezeigt tatsächlich. Aber das ist quasi das, was passiert, dass man eben einfach auf beliebige Materialien jetzt drucken kann und nicht auf den Stromableiter. Und daraus ergeben sich Möglichkeiten. Ob die Möglichkeiten, von denen Saku und der Sandy Munro da sprechen, wirklich der große Wurf ist, das wird sich noch rausstellen.
Ja, vielleicht nochmal zu dem Hintergrund von Saku, um das vielleicht ein bisschen einordnen zu können, wie seriös das ganze Unternehmen so ist. Gibt es denn da schon irgendwelche größeren Kooperationspartner, von denen Sie wissen?
Jetzt kürzlich mit Porsche Consulting scheinen sie zusammenzuarbeiten oder einen Auftrag vergeben zu haben bezüglich Zellfertigung von Lithium-Metallzellen. Da findet man aber relativ wenig Informationen dazu, außer der Vorstellung, sie würden gerne 2030 tatsächlich 200 Gigawattstunden produzieren, was genug Zellen für 2 bis 3 Millionen Fahrzeuge wären. Das wäre schon recht beeindruckend. Gerade ganz frisch, gestern hat man gelesen von einer Zusammenarbeit mit SK Energy aus Korea und das ist ja dann schon einer von den großen Namen in der Zellproduktion. Und dann wird sich zeigen, also wenn sie nicht seriös sind, wird es dann zumindest sehr bald ans Licht kommen, wenn sie mit diesen Namen zusammenarbeiten. Und dass sie es tun, spricht eigentlich für eine gewisse Seriosität.
Jetzt kommen wir mal zu den Hard Facts. Es werden ja tatsächlich auch Zelldaten in diesem Video genannt. Was kann diese Zelle?
Ja, da muss man erstmal genau versuchen zu verstehen, was die einem für Zelldaten zeigen. Ich glaube, verstanden zu haben, dass die Zelldaten, die sie zeigen, Daten an einer Lithium-Metall- Festkörperbatterie sind mit einer klassisch nassbeschichteten Kathode und flüssigem Elektrolyt. Und von dieser Zelle mit Lithium-Metall zeigen sie 1100 Zyklen bei 100% Lade-Entlade-Zyklus mit knapp 85% Capacity Retention. Und sie zeigen, dass das Ganze dendritenfrei ist. Sie machen tatsächlich sogar den Punkt, dass man an der Kurve sehen kann, dass sie nicht so ganz perfekt läuft, weil es ein Klimaproblem gab, um quasi zu unterstützen, dass man hier eine echte Kurve sieht. Damit sagen sie aber auch gleichzeitig, das ist genau diese eine Kurve. Also sie sagen, wir haben diese eine Zelle, die hat 1100 Zyklen geschafft und ist dendritenfrei gelaufen. Und wenn man jetzt weiß, dass Warta Anfang der 90er auch schon mal Lithium-Metall-Zellen hatte und davon ist so jede 15.000ste an einem Dendriten gestorben, dann ist eine Zelle noch nicht viel gezeigt, nur dass es theoretisch funktionieren kann. Ob das am Ende eine stabile Zelle ist, das sei dahingestellt. Aber das sind die Zyklisierdaten, die sie zeigen.
Sandy Munro wird ja auch zitiert, dass er sagt, es ist sowohl gravimetrisch als auch volumetrisch ein Riesenzugewinn. Also welche Daten werden denn da in puncto Energiedichte publiziert?
Also sie haben eine etwas höhere, sowohl gravimetrische als auch volumetrische Energiedichte, die sich einfach aus der Lithium-Metall-Anode eigentlich ergibt. Für eine Lithium-Metall-Anodenzelle sind die Daten eigentlich sogar relativ schwach. Also das, was sie am Ende verglichen haben, sie vergleichen das mit so einer 4680-Zelle, so einer großen Rundzelle. Da sind sie dann in der Größenordnung 20-30% besser. Ich meine, sie sind dann irgendwo so bei 370 Wattstunden pro Kilogramm und irgendwie etwas über 800 Wattstunden pro Liter. Das ist auf jeden Fall besser als das, was es aktuell gibt. Es ist jetzt nicht der Durchbruch, also das, was man zuletzt so aus chinesischen Forschungsinstituten gehört hat, da waren deutlich größere Zahlen kommuniziert.
Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesem Stacking. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Wissenschaftler in der Batteriewelt so ein bisschen erstaunt hat, wie flexibel angeblich diese dünnen Zellen sozusagen übereinander Geschichte dann ausmachen. Sie haben gesagt, das erinnert sie an Bipolarzellen. Da ist es ein bisschen anders. Da ist, glaube ich, so plus plus, minus minus. Und da spielen auch Ableiterfolien noch so eine Rolle. Was würden Sie denn denken, wenn die das jetzt sozusagen skaliert anbieten? Also jetzt wirklich große Stapel von diesen dünnen Schichten. Zellen. Was sind dann für Herausforderungen bei Batterieherstellern so zugegen, wenn man zum Beispiel an das Wärmemanagement denkt, auch an die Kühlung zum Beispiel und vor allem ja auch an das Zellbalancing, dass man sagt, okay, eine dieser Zellen fällt aus und dann ist die ganze Batterie hin. Wie würden Sie das bewerten?
Das sehe ich tatsächlich als das große Problem. Bei Kühlung bin ich mir gar nicht so sicher, weil am Ende ist das auch nur eine Pouchzelle und man hat dann eben nicht seine Lagen gefaltet und kommt dann halt mit viel Ampere und wenig Spannung auf seine Kapazität, sondern man hat die Laben gestapelt und dann hat man halt wenig Strom und viel Spannung. Aber fürs Kühlen sollte das kein großer Punkt sein. Gut, die Metallfolie fehlt als Wärmeleiter. Das müsste man sich im Detail angucken, aber ich vermute, dass der Effekt nicht so riesig ist. Das Balancing ist dagegen aus meiner Sicht ein riesiges Problem, denn per Definition ist in diesem Stack kein Balancing mehr möglich. Weil ich mache eine Reihenschaltung aus, wie viel auch immer Lagen ich stapel. Und dann kann ich die Zellen nur noch in einer Reihenschaltung als kompletter Stack ansprechen. Und ich habe in diesen Zellen auch keinen Zugriffspunkt, um an eine einzelne Zelle noch ranzukommen. Die sind einfach nur noch im Stack. Das sind dann 100 Zellen, die haben dann 400 Volt. Und ich lade und entlade die alle gleichmäßig. Und wenn eine davon stärker degradiert als die anderen 99, stirbt daran der Stack. Und Das ist so eine Sache, vielleicht ist das ein lösbares Problem. Ich weiß, dass wir haben vor vielen Jahren mal so richtige Feststoff-Dünnschicht-Batterien versucht zu machen. Da hat man mit viel, viel dünneren Lagen gearbeitet und so physikalischer Abscheidung. Aber da hat man über ähnliche Konzepte nachgedacht, solche 100 Lagen übereinander und dann solche direkt Hochvolt-Zellen quasi zu machen. Aber das Balancing ist aus meiner Sicht da ein ungelöstes Problem. Also ich kenne jedenfalls keinen größeren Pack, der ohne Balancing auskommen würde. Ich weiß, dass in der Frühzeit von Twike, die hatten mal tatsächlich irgendwie 1000 Lithium-Manganoxid-Zellen in diesem Gerät drin, haben ohne Balancing gearbeitet, weil die alle so extrem identisch produziert waren. Aber sonst ist mir kein Fall bekannt. Eigentlich braucht man immer Balancing und scheint mir ein ungelöstes Problem zu sein. Aber man hat jetzt immerhin einen Grund, dran zu arbeiten. So kann man es auch formulieren.
Ja, aber das scheint ja schon dann doch eine der größeren Hürden zu sein. Vor dem Hintergrund auch ganz interessant, weil Saku ja behauptet, dass sie an viele verschiedene Hersteller diese Produktionsprozesse auch sehr flexibel für unterschiedliche Zellchemien wiederum dann geben könnten und lizenzieren könnten. Können Sie sich das vorstellen oder ist das nicht ein Riesenproblem?
In dem Punkt scheint mir Saku in erster Linie von ihrem Trockenbeschichtung oder von ihrem 3D-Druck-Trockenbeschichtungsverfahren zu sprechen, dass man als Zellhersteller an sie rantreten kann und sagen kann, das ist meine Zellchemie auf der Kathode, das ist meine Zellchemie auf der Anode, könnt ihr diese beiden Elektroden trockenbeschichten oder könnt ihr eine dieser Elektroden trockenbeschichten? Das ist ja auch etwas, worüber er spricht, dass man nur die Kathode trockenbeschichtet zum Beispiel und die Anode noch klassisch nass beschichtet, dann hätte man ja auch schon diesen CO2-Gewinn. Das scheint mir immer noch, dass das Hauptprodukt quasi von Saku zu sein. Inwieweit Hersteller ein Interesse daran haben, diese komplette Zellproduktion am Ende zu lizenzieren, ist mir unklar. Kann ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht Leute gibt, die da rein investieren, aber das weiß ich nicht so richtig. Der Teil mit dem mit den stapelbaren Zellen, das scheint mir noch so experimentell zu sein, dass man eher Forschungsabteilungen von Herstellern anspricht, weil das hat natürlich schon Potenzial, weil man einfach Dinge ausprobieren kann, die bisher nicht möglich waren. Und vielleicht ergeben sich Vorteile, die man momentan noch nicht einschätzen kann. Man lässt sicherlich einiges an Material weg und kann vielleicht am Ende leichtere Zellen bauen. Aber das ist ja auch so, Sie haben ja nur diese einzelnen Packs gezeigt, Sie haben ja nicht so richtig drüber gesprochen, wie am Ende der komplette Zellstack aussieht. Weil wenn man sich dann vorstellt, man hat quasi etwas, das sieht dann aus wie so ein großer Pouchback oder so eine prismatische Zelle von mir aus. Und oben und unten ist eine Aluminiumplatte und eine Kupferplatte oder Folie, die den kompletten Strom ableitet. Der ist dann relativ klein. Aber zwischen diesen beiden Platten hat man dann 400 Volt Spannung. Man hat dann also irgendwie so ein Sandwich, der komplett oben, die ganze Oberfläche ist ein elektrischer Leiter, der komplette Boden ist ein elektrischer Leiter und da liegen 400 Volt Spannung an. Das ist auch nicht so ganz entspannt im Handling. Gut, da kann man dann möglicherweise dann wieder die Stromableiter dann ranbauen und das ist vielleicht ein Problem, was man technisch lösen kann, aber da gibt es schon noch Herausforderungen, die Sie bestenfalls in der Ferne haben anklingen lassen, ohne da ins Detail zu gehen.
Ja, super Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Sann. Jetzt schon mal Ihr Fazit, wenn Sie das jetzt nochmal alles zusammenfassen, vielleicht in 1, 2, 3 Sätzen, diese 4 Innovationen, von denen wir hier gesprochen haben, welche von diesen Innovationen jetzt mal fernab von Saku werden wir denn definitiv in der Batteriewelt noch sehen?
Also diese Trockenbeschichtungsverfahren, die halte ich auf jeden Fall für extrem relevant, denn alles, was den Energieverbrauch oder den Flächenbedarf, den Invest senken kann von Batterieproduktion, das wird man machen wollen. Selbst wenn Saku nicht 40% am Ende realisiert und das sind nur 5%, selbst mit 5% werden sie vermutlich Anlagen verkaufen, wenn die Performance stimmt. Also das wird man sicherlich auf die eine oder andere Weise sehen, speziell Trockenbeschichtung, möglicherweise auch den 3D-Druck, Trockenbeschichtung dann auch von anderen Herstellern. Die Lithium-Metall-Batterien scheinen mir aktuell etwas zu sein, was auch stark im Kommen ist. Und da scheint es mir so langsam auch realistisch, dass wirklich die Batterien auch in den Markt kommen. Ich sehe da immer noch den Punkt, dass man noch Statistik zeigen muss, dass man wirklich zeigen kann, wir können nicht nur 100 Zellen dendritenfrei und 1000 Zellen dendritenfrei, wir können auch 10 Millionen Zellen und die sind auch dendritenfrei. Weil erst dann ist man in dem Bereich, dass man sich vorstellen kann, damit eine Automobilflotte auf die Straße zu schicken und hat ein gutes Gefühl.
An der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, differenzieren Sie nochmal zwischen sulfidischem und oxidischem Ansatz in Festkörperbatterien. Wen sehen Sie da gerade vorne?
Also beide Technologien sind zumindest in der Kommerzialisierung. Bei den oxidischen Festelektrolyten hat man so Player wie QuantumScape zum Beispiel. Bei den sulfidischen Elektrolyten dann Solid Power beispielsweise und auch andere. Die sulfidischen Elektrolyte versprechen echte Solid-State-Batterien, möchte ich mal sagen, weil man da tatsächlich auch den flüssigen Elektrolyten in der Kathode ersetzt. Möglicherweise noch mit einem Hauch Flüssigkeit, das ist nicht immer klar, aber das ist dann wirklich nur ein Hauch und die größte Menge Elektrolyt ist wirklich ein fester Elektrolyt. Bei den oxidischen Zellen handelt es sich dann eher um Zellen mit einer oxidischen Membran. Da kann man sich dann drüber streiten, ob man das für echte Festelektrolytzellen hält, weil in der Kathode durchaus immer noch flüssiger Elektrolyt drin ist und vielleicht auch noch mehr. Aber beides sind Konzepte, die eine Lithium-Metall-Anode ermöglichen und damit die Energiedichten volumetrisch wie gravimetrisch deutlich erhöhen. Und man wird wahrscheinlich auch weiterhin ein Rennen zwischen den beiden sehen. Und ich traue mir momentan nicht zu, da sozusagen mein Geld auf einen der beiden zu legen, was am Ende besser funktioniert.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Sann. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was halten Sie von dieser Weltneuheit in der Batterieforschung? Ja, ansonsten hören und sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.